Also erstmal vielen Dank für das herzliche Willkommen hier bei euch in Heiligenhafen, wo der Name der Stadt Programm ist. Heiligenhafen, Heiliger Hafen, finde ich klasse. Das kann man ja bei euch auf der Homepage lesen. Das ist wirklich super. Da kann Kiel nicht mithalten, das gebe ich zu. Aber Ursel und ich, wir haben ganz liebe Grüße aus Kiel mitgebracht, dort von der Gemeinde. Darf ich euch jetzt ausrichten? Ganz herzliche Grüße an euch von den Geschwistern aus Kiel. Die Grüße auch mitnehmen von uns. Ja. Sehr gern, das machen wir. Im Heiligenhafen, ich komme aus Kiel, bin gebürtiger Kieler, aber Heiligenhafen sagt mir schon einiges. Ich habe gedacht, woran denkst du zuerst, als ich jetzt hörte, Ursel und ich fahren nach Heiligenhafen, an zwei Dinge. Zum einen, dass meine Eltern und ich, wir sind früher sehr oft nach Grömitz und Neustadt gefahren, weil Verwandte dort wohnten. Oma, Tante, Onkel. Und auf dem Rückweg gehörte das fast immer zum Standardprogramm, dass wir in Heiligenhafen angehalten haben, zum Fischereihafen, und die ahnte schon, Plastiktüten. Und dann kamen die Schollen rein und Butt rein. Und dann sehe ich meine Mutter noch, wenn wir zu Hause ankamen, das alles sauber machen und abbraten. Und dann gab es auch eine Scholle, oder zwei, wo meine Mutter sagte, fahr zu Opa Jönk, Stadtteil Kiel-Wiek, und bring ihm eine gebratene Scholle vorbei. Opa Jönk, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt Gemeindeschwester in der Diakonie, und damals tickten die Uhren noch ein bisschen anders. Sie hatte sehr persönliche Beziehungen zu einigen Patienten, freundschaftliche Beziehungen. Und Opa Jönk, ich glaube schon auch an die 90, aber noch sehr rüstig, freute sich ein Loch im Bauch. Frische Scholle, abgebraten. Und das eine oder andere Mal haben wir ihn auch direkt mitgenommen, wenn wir nicht zu den Verwandten, sondern unmittelbar nach Heiligenhafen fuhren. Und dann haben wir in der Regel ein ganz besonderes Fischrestaurant aufgesucht, was es anscheinend immer noch gibt. Ich glaube, heute früher auch, Seestern. Und ich war mal als kleiner Knirps begeistert, weil in der Ecke stand für mich damals so ein übergroßer Leuchtturm. Ich glaube, der existiert heute noch, oder? Fand ich fantastisch. Und als wir vor anderthalb Jahren, meine Frau und ich, mal vorbeiguckten, haben wir von außen reingeguckt. Ich glaube, das Mobiliar hat die Jahrzehnte auch überlebt. Das ist sehr klasse. Und wenn die Qualität des Fisches auch noch genauso gut ist wie vor 30, 40 Jahren, das ist ja die Größenordnung, ist ja, ich sehe einen Kopfnicken, klasse, super. Also das ist wirklich super, super gut. Das sind so meine Erinnerungen, regelmäßige Abstecker nach Heiligenhafen, entweder mit den Plastiktüten voll oder einfach zum lecker Fisch essen. Super. Eine zweite Erinnerung ist mir dann noch gekommen, und da muss ich sagen, da sind mir auch heute noch die Schweißperlen auf der Stirn geschrieben. Junger Mann bei uns in der Gemeinde, Medizinstudent, Medizinstudium beendet, seine erste Anstellung Heiligenhafen, und er fragte zwei junge Männer bei uns in der Gemeinde, einer war ich davon, ich bräuchte Hilfe beim Umzug. Und beschwichtigte gleich, kein Problem, also Möbel habe ich sowieso nicht, war ja eine Studentenbutze, geht um ein paar Bücher. Kein Problem. Stutzig hätte ich werden müssen, als wir bei dem Morgen ankamen und ein relativ großer Transporter vor der Tür stand. Wofür brauchen wir einen großen Transporter, wenn es nur um Bücher geht? Es ging nur um Bücher. Einen solchen Umzug habe ich mein Leben lang nie wieder mitgemacht. Es war Kiste um Kiste. Und ich weiß nicht, habt ihr schon mal mitgemacht? Alles nur mit Büchern. Ich weiß nicht, woher er so viele Bücher hatte. Wir waren am Ende des Abends völlig kaputt. Mein Freund, der Ivan und ich. Aber er hat uns noch zum Essen eingeladen. Zum Fischessen wieder in Heiligenhafen hier irgendwo. Aber ich sag mal, das waren Bücher im Überfluss, wie ich sie so bei einem Transport beim Umzug nie wieder zuvor und danach gesehen habe. Bücher im Überfluss, oder man könnte auch sagen in Hülle und Fülle. Und da nähern wir uns langsam dem Thema, mit dem ich gerne mit euch ins Gespräch kommen möchte. Es geht um Fülle, es geht um Überfluss. Und der Text, der uns zu diesem Gedanken führen soll, kommt aus dem Johannesevangelium Kapitel 10. Ich mache das mal ganz gerne, bevor man in einen Text einsteigt, dass man noch so ein bisschen mal sich den Rahmen anguckt. Johannesevangelium, ja, allerhöchstwahrscheinlich von dem Apostel Johannes geschrieben, abgefasst in Ephesus, noch im ersten Jahrhundert. Und dieses Johannesevangelium hat ja so einige Besonderheiten. Man könnte sagen, so klar missionarisch ausgerichtet. Erinnert euch vielleicht, zum Ende des Evangeliums steht an einer Stelle, dass Jesus noch viel mehr Zeichen vollbracht hätte. Aber diese Zeichen, die niedergeschrieben sind, sind niedergeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und ihr durch euren Glauben Leben habt in seinem Namen. Leben habt in seinem Namen. Klare Kante. Und woran denkt ihr noch beim Johannesevangelium? Noch so ein Charakteristikum? Ich bin. Die ganzen Ich-Bin-Worte von Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich und so weiter. All diese Worte finden wir ja im Johannesevangelium. Spannendes. Eins, ich verrate euch, das ist mein Lieblingsevangelium. Gerade mit einem Bruder aus der Gemeinde, wir lesen da drin und das ist schön. Das ist so eine bereichernde Zeit. 10. Kapitel, aber um das zu verstehen, muss man vielleicht einen kurzen Augenblick nochmal in die Kapitel 8 und 9 reinwerfen. Da spitzt sich eine Situation zu, die wir dann im 10. Kapitel aufnehmen. 8. Kapitel, die bekannte Situation, als Jesus die Sünderin gebracht wird. Ja, ihr wisst, Frage, nun müsste doch gesteinigt werden. Und ich glaube, man kann das mit Fug und Recht behaupten, auch diejenigen, die sich sonst in der Bibel nicht so gut auskennen, kennen diesen Satz und haben ihn auch schon aus dem Zusammenhang gerissen, sicherlich benutzt, wo Jesus sagt, wer unter euch ohne Sünde sei, werfe den ersten Stein. Kennt die Situation? Und Jesus in diesem Kapitel, wenn man sich das anguckt, merkt man, dass seine Person, seine göttliche Person, verworfen wird. Man erkennt ihn nicht an als den, der ist. Im 9. Kapitel haben wir es damit zu tun, dass Jesus ein Wunder vollbringt. Und zwar nicht irgendeins, sondern eins, was es so in der Weise vorher noch nie gegeben hat. Er heilt einen Blindgeborenen. Das ist doch kaum vorstellbar. Ein Blindgeborener wird geheilt, er kann sehen. Und wir würden doch sagen, da müssten wir alle unter der Decke sein, vor Freude, mit ihm freuen. Das müsste alles andere in den Schatten stellen. Was aber passiert? Man will fast Jesus vor den Richterstuhl ziehen, weil er das am Sabbat getan hat. Die Pharisäer befragen. Das Ende vom Lied? Der, der geheilt wurde, bekennt sich zu Jesus und wird aus der Gemeinschaft der Synagoge ausgeschlossen. Die Eltern haben sich da ein bisschen geschickter verhalten. Er wird ausgeschlossen. Und in der Diskussion mit Jesus merkt man, dass nicht nur er als Person, sondern auch die Zeichen, die seine Autorität unterstreichen, auch die werden verworfen. Hier verworfen, dort verworfen. Und in diese Situation hinein kommen wir zu dem nicht ganz unbekannten 10. Kapitel. Und wenn Jesus, ich sag mal, eine Formulierung wählt, die wir jetzt gleich finden, mit wahrlich, wahrlich, aufgepasst, dann habe ich so den Eindruck, dass er sagt, naja, gut Leute, vielleicht habt ihr bisher nicht so richtig aufgepasst, was ich gesagt und was ich getan habe. Aber jetzt, bitte, aufpassen, aufwachen. Das, was ich jetzt euch zu sagen habe, ist wichtig, vielleicht sogar überlebenswichtig. Achtungsausruf, wahrlich, wahrlich. Und ich beginne mit Johannes 10, Abvers 1. Ich lese vor aus der Elbefelder Übersetzung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe eingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür eingeht, ist Hirte der Schafe. Diesen tut der Türhüter auf, und die Schafe hören seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er seine eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme der Fremden nicht kennen. In dieser Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich möchte noch mal beten. Herr Gott und Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns heute Abend hier schon so freundlich begrüßt hast. Du bist eigentlich ja derjenige, der einlädt. In deinem Namen dürfen wir uns versammeln, Herr. Danke. Ich bitte dich, dass du dein gutes, heiliges Wort segnen mögest, sowohl das Gesprochene wie auch Gehörte, dass du uns durch diesen Abend, durch deinen guten Heiligen Geist leitest und führst. Amen. Wenn ihr gefragt würdet, sag mal, warum bist du eigentlich Christ geworden oder warum bleibst du Christ? Und du hättest jetzt nicht die Möglichkeit, so einen ganzen Vortrag zu halten, sondern müsstest ziemlich schnell auf den Punkt kommen. Wie würde deine Antwort lauten? Was würde dir am Herzen liegen? Was würdest du nach vorne stellen? Vielleicht würdest du sagen, ich habe irgendwann mal in meinem Leben begriffen, dass das da so eine riesige Kluft gibt zwischen mir und Gott. Und dass diese Kluft, auch Sünde genannt, von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, dass diese Kluft bedeckt ist, dass da Gemeinschaft möglich ist. Und das habe ich verstanden und im Vertrauen auf Jesus habe ich diese Gemeinschaft mit Gott. Daran möchte ich festhalten. Deswegen bin ich Christ geworden, deswegen bleibe ich Christ. Vielleicht betonst du aber auch einen anderen Punkt. Du könntest zum Beispiel vielleicht sagen, ich habe verstanden, dass das Leben mit meinem letzten Atemzug hier auf Erden nicht vorbei ist. Mein Herz sagt mir, es gibt eine Ewigkeit. In der Bibel habe ich verstanden, dass es eine Möglichkeit gibt, diese Ewigkeit in wunderbarer Gemeinschaft mit Gott zu verbringen. Durch Jesus. Deswegen bin ich Christ geworden, deswegen bleibe ich Christ. Vielleicht sagst du aber auch, ich habe verstanden, dass Gott mein Schöpfer und Erhalter ist. Dass ich in jeder Phase meines Lebens abhängig bin von ihm. Selbst meinen nächsten Atemzug könnte ich nicht machen durch sein Zutun, wenn er es nicht zulassen würde. Und deswegen möchte ich ihm durch mein Leben Dank und Ehre geben. Deswegen bin ich Christ geworden und bleibe ich Christ. Ihr merkt und ihr habt vielleicht andere Punkte im Kopf, die ihr nennen würdet. Das schließt das eine das andere überhaupt nicht aus. Es ist facettenreich. Und man könnte die Reihe und müsste sie wahrscheinlich fortsetzen auf die Frage, warum bin ich Christ geworden und warum bleibe ich Christ? Und ich möchte mit euch einen Punkt betrachten und ins Gespräch kommen, der da in der Aufzählung noch fehlte und aus dem wir gerade eben gehört haben. Wir haben nämlich zum Ende des Abschnittes, ich möchte heute gar nicht Vers für Vers mit euch durchgehen, sondern zwei Gedanken oder einen Hauptgedanken aufnehmen. Und das ist auch die Überschrift zur Predigt heute. Ein Leben in Überfluss oder ein Leben in Fülle oder wenn man die Lutherbibel aufschlägt an der Stelle, ein Leben in Genüge. Und das ist keine Vertröstung, der Heilige Geist ist ein Tröster, kein Vertröster, sondern das ist eine Ansage für uns heute in unserem Leben. Gott, der gute Hirte, möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben. Hier und jetzt. Das ist klasse. Und wenn Gott das möchte, dann ist das, denke ich, einmal gut für uns. Denn Gott möchte nur das, was gut für uns ist. Und ich denke, es ist auch gut für unseren Nächsten. Denn wir bei uns in der Gemeinde in Kiel halten etwas hoch, woran wir uns immer wieder erinnern wollen als Gemeinde, als aber auch für jeden Einzelnen, dass wir Botschafter Christi sind. Jeder Christ ist Botschafter Christi, ob er es möchte oder nicht. Und wir wollen natürlich auch gute Botschafter sein. Ich glaube, das ist etwas, wenn wir die Fülle, die Gott für uns bereithält, auch in unserem Leben entfalten, dann kann das positiv und wird es positiv für uns sein, gut sein für uns und auch vielleicht, ich sage das mal, auch für die Glaubwürdigkeit für uns als Botschafter, Botschafter Christi. Und das, was ich für mich einfach mal versucht habe zu durchdenken, erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ihr habt vielleicht ganz andere Gedanken. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, nachher nochmal drüber zu sprechen. Und ich möchte gerne mit euch teilen, das, was mich bewegt, wenn ich daran denke, dass Gott mein Leben füllt, dass ich ein Leben im Überfluss habe. Glaube, liebe Hoffnung, die Liebe aber ist das Größte. Und ich glaube, das ist schon mal der ganz wesentliche Punkt. Ohne Gottes Liebe zu verstehen und in seinem Leben einzulassen, ist ein Leben in Fülle nicht möglich. Ich nehme euch mit in mein tägliches Leben. Ich pflege das seit langer Zeit so, dass noch auf der Bettkante sitzen, ich ein leises, aber verständliches Moin Moin murmel. Nun sind wir in Norddeutschland, ich muss auch nicht erzählen, Moin muss nicht unbedingt Morgen, Guten Morgen heißen. Aber zu wissen, was etwas nicht heißt, heißt noch nicht zu wissen, was es heißt. Ich bin der Sache mal vor viel, langer Zeit auf den Grund gegangen. Es gibt verschiedene Herleitungen. Und eine Herleitung, die mir recht belastbar erschien, kommt aus dem Niederländischen. Und da heißt das, ein Moin gesprochen heißt so viel wie schön, dass du da bist. Sprichst du ein zweites Moin? Ich habe Zeit für dich. Also wenn ich euch jetzt sage, Moin Moin, schön, dass ihr da seid, ich habe Zeit für euch, das ist das eine, aber wenn ich da noch auf der Bettkante sitze, dann ist das der erste bewusste Schritt. Vor vielen Jahren habe ich das mit meinem Herrgott so ausgemacht. Ich sage als erstes, schön Herr, schön Gott, dass du da bist und dass du Zeit für mich heute hast. Denn er ist da in meinem, genauso wie in deinem Leben, jeden Tag, nur dass wir uns das auch bewusst machen. Dass wir so in den Tag starten und sagen, Vater, ich habe meinen Plan aufgestellt für den Tag, aber ich möchte Zeit haben und dass du mich durch deinen Geist leitest für das, was du für mich vorbereitet hast. Dass ich mir bewusst bin, dass der Gott der Liebe an meiner Seite ist, dass sein Geist in mir ist und dass er mich leitet. Dass ich mich leiten lasse durch seine Augen. Das ist ein erster Schritt für mich in den Tag und ich versuche das öfter am Tag mir zu vergegenwärtigen, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern dass Gott an meiner Seite ist. Und das gibt Kraft und das gibt Fülle durch den Tag. Manchmal auch im grauen Alltag. Ja, das zu wissen, dass Jesus an der Seite ist, das ist eine ganz, ganz wunderbare Sache. Eine sehr erfüllende Sache. Gnade. Gnade. Also der Apostel Paulus, ihr könnt mich da gerne korrigieren, der schreibt zum Anfang, ich glaube, fast eines jeden Briefes im Neuen Testament erstmal einen Gnadenwunsch vorweg. Gnade sei mit euch. Und dann kommen die Dinge, seine Anliegen, die er mitteilen möchte. Für die Gemeinden, für die Geschwister damals, wie auch für uns heute. Und nicht selten schließt er auch mit einem Gnadenwunsch seinen Brief. Das ist dann so quasi, finde ich, wie eine Klammerfunktion. Und weit mehr als schmückendes Beiwerk, sondern es ist die Klammer, die göttliche Gnade, ohne die eigentlich nichts läuft. All das, was Paulus dann mitzuteilen hat in seinen Briefen, setzt er in diese quasi Klammerfunktion der göttlichen Gnade. Wie verstehen wir Gnade? Da kann man jetzt vielleicht auch eine lange Definition bringen, vielleicht sogar einen extra Vortrag. Mir ist das manchmal behilflich, indem ich mir versuche, einen Begriff klarzumachen, indem ich mich frage, was ist eigentlich das Gegenteil von dem? Was meint ihr? Gnade? Was würdet ihr als Gegensatz, als Gegenteil von Gnade ansehen?
Verurteilung.
Mhm, Verurteilung für die Folge.
Unruhe.
Mhm, ja. Gnade oder Verdienst? Wir haben auf der einen Seite Gnade und wir haben auf der anderen Seite Verdienst. Ja, kennen wir doch. Also jeder bekommt das, was er verdient hat. Ist so ein Spruch in unserer heutigen Zeit. Furchtbar, wenn es so wäre, liebe Geschwister. Furchtbar, wenn es tatsächlich so wäre, wenn jeder wirklich das verdient bekommen würde, was er verdient. Wenn ich gefragt werde, Mensch Günther, wie geht's dir? Oh, manchmal wird das ja heute abgekürzt mit alles gut. Oh, das ist dann schwierig. Dann sagen in aller Regel nein oder vieles, gucken einige. Aber wenn ich tatsächlich mit dieser offenen Frage gefragt werde, wie geht es dir, dann sage ich, und das ist nicht als Floskel zu verstehen, unverdientermaßen gut. Und dann müsst ihr mal die Reaktion sehen von den Leuten. Wie? Oh, Günther, du hast das bestimmt verdient. ganz fürchterlich in unserer Gesellschaft. Jeder bekommt das, was er verdient hat. Und das, wenn es dir gut geht, wirst du das doch wohl verdient haben. Und je nach Zeitfaktor versuche ich mit den Menschen genau dann darüber ins Gespräch zu kommen. Ich sage, weißt du, ich habe das noch so in guter Erinnerung. Vor gut einem Jahr, erstes Programm, Dokumentation, wir Kinder aus Aleppo. Wird eine Familie, das heißt die Mutter mit ihren beiden Kindern, nach 2 Wochen Aufenthalt in Goslar am Harz interviewt, der Vater von der IS verschleppt. Und nach 2 Wochen ungefähr, glaube ich, fand dieses Interview statt. Und dieser 9-jährige Junge von der Familie sagt, in der Übersetzung, ah, wie schön ist das hier in Deutschland. Keine Bomben, keine Gewehre. Ja, Leute, ich darf vielleicht für euch mitsprechen, für den Großteil von euch. Volker Kauder hat das mal letztes Jahr so ausgedrückt, was für Glückspilze sind wir in den letzten Jahrzehnten in Deutschland leben zu dürfen, im Frieden leben zu dürfen, aufzuwachen ohne Bombenalarm und so weiter. In wie vielen Gegenden der Welt herrscht Unfrieden, sprechen die Waffen. Und da sage ich doch mal, als erstes unverdientermaßen. Ich meine, das wäre schlimm, wenn ich sage, das hätte ich verdient. Da hätte der kleine Junge in Aleppo und die ganzen, die hätten das auch verdient? Nein, unverdientermaßen gut. Und da fängt das an. Und all das, was ich ansonsten bekomme an guten Dingen, weiß ich, das sind Geschenke. Denn Jakobus Kapitel 1, Vers 17, da wissen wir, dass alle, aber auch wirklich alle guten Dinge von Gott, dem Herrn, kommen, von dem Vater des Lichts. Es ist nichts Gutes, was nicht von Gott kommt. Alles Gute kommt von ihm. Und wenn es von ihm kommt, dann darf ich das als Geschenk ansehen. Und das macht etwas mit mir. Wenn ich nämlich durch den Tag gehe und meine, ich hätte alles verdient, dass die Leute mir wohlgesonnen sind, dass dieses gelingt, dass ich gesund aufstehen kann und so weiter und so fort, und ich meine, dass ich das verdient habe, nur wenn ich etwas verdient habe, brauche ich mich auch nicht zu bedanken, oder? Wenn ich es verdient habe, wem soll ich überhaupt danken? Und ich sage, was für ein Vorrecht ist das doch für uns, zu wissen, nein, Gott ist ein gütiger Geber und er gibt gerne und er gibt im Überfluss und in Fülle, aber alle guten Dinge kommen von ihm. Und so durch den Takt gehen zu dürfen, mit Dankbarkeit, auch zu wissen, an wen wir unseren Dank adressieren. Wir haben das heute ja schon in der Gebetsgemeinschaft auch gemacht. Das ist ein Vorrecht. Das füllt mein Leben. Das macht mich reich. Ich denke auch ein Stück weit so, wie Gott sich das wünscht, dass wir unsere Sinne spitzen für all die Geschenke, die Gott uns schon gegeben hat und für das, was er noch für uns bereithält. Das ist eine ganze, ganze Menge. Und Gott möchte mehr. Er gibt uns in seinem Wort Hinweise ist wahrscheinlich jetzt zu schwach. Aufforderung, manchmal ja fast schon in Befehlsform. Ja? Gott möchte zum Beispiel nicht, oder Gott möchte positiv ausgedrückt, dass wir Frieden halten mit den Menschen, soweit es an uns liegt. Frieden halten. Er möchte nämlich nicht, dass wir uns im Alltag aufreiben. Denn das steht einem Leben in Fülle entgegen. Er möchte nicht, dass wir uns aufreiben. Römer 12, Vers 21 sagt, ich glaube, es war auch mal Jahreslosung, lasst sich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Lasst sich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Vielleicht ist euch das auch schon ergangen, dass ihr bestimmte Aussagen, bestimmte Verse erstmal so mitgenommen habt, könnt ihr zitieren, aber so richtig an Fülle und an Bewegung ist das reingekommen durch ein besonderes Erlebnis. Das ist mir mit diesem Vers, den ich jetzt gerade eben zitiert habe aus Römer 12, Vers 21, so gegangen. Ich möchte euch für einen ganz kurzen Augenblick mitnehmen auf eine ganz besondere Reise, die ich im vergangenen Jahr machen durfte. Mit einem guten langjährigen Freund aus Österreich, aus Graz, 2 Wochen Kuba. 2 Wochen Aufenthalt in Kuba. Und das war eine besondere Reise. Denn die 2 Wochen sind geplant worden von einem Freund von uns, Antonio. Prediger und Musiker aus Mantanas, einer Stadt ungefähr 60 Kilometer westlich von Havanna. 150.000 Einwohner zählen. Und er hatte das organisiert vor Ort. Anfang Mai ging das los. Und mein Freund kam erst mit einem Tag Verspätung an. Der Antonio nahm mich in Havanna an Empfang. Ein paar Stunden Schlaf. Bevor ich mich schlafen legte, fragte er noch, also wir haben uns in Englisch unterhalten. Beide waren wir nicht hundertprozentig fit, aber es klappte. Und dann sagte er, Günther, wenn wir morgen im Gottesdienst sind, vielleicht kannst du noch ein paar Worte sprechen. Ah, sage ich, das ist ein bisschen schwierig in Englisch. Sagt er, kein Problem, es gibt Eduardo. Eduardo hat in der DDR studiert, perfekt, kann perfekt Deutsch, der kann das übersetzen. Da kam ich aus der Nummer nicht mehr raus und hatte dann auch die Vorstellung, dass ich dann predigen würde. Also noch ein paar Stunden Schlaf, 24 Stunden Flug und so weiter. Aber wir dann früh morgens los, Havanna links liegen gelassen nach Mantanas und dann lernte ich die Gemeinde dort kennen. Ein festes Gemeindegebäude und dann so verandamäßig, wo eigentlich die Versammlung der Gottesdienste selbst stattfand. Bis es dann so losging, waren wir vielleicht so ungefähr 150 Leute und das war sehr schön, die Gemeinde dort zu erleben, besondere auch Herzlichkeit, das war für mich eine tolle Erfahrung. Kurze Mittagspause und dann ging es schon weiter zum nächsten Gottesdienst. So bin ich mal eingetaucht in sein Leben. Also der hat dann an einem Sonntag mindestens immer zwei Gottesdienste. Er betreut mehrere Hausgemeinden und ist auch ansonsten in der Woche viel unterwegs. Der zweite Gottesdienst, liebe Geschwister allerdings, was ganz Besonderes, fand in einem Bus statt. Warum? Wir haben eine Farm aufgesucht, die von der Gemeinde bewirtschaftet wird. Und im Mai, also wenn ihr mal nach Kuba fliegen solltet, Mai, und ich kann nur sagen, es stimmt, im Mai fängt es an zu regnen. Also ab Mai fängt es an zu regnen. Nicht durchgehend, da braucht man keine Angst, aber Temperaturen stimmen. Aber nachmittags fing es an zu regnen und deswegen erzählte mir, wo die sich sonst normalerweise im Freien treffen. Das funktionierte nicht. Wir also alle im Bus rein, komplett mit Abendmahlsfeier, das klappte alles. Gar kein organisatorisches Problem, das war echt eine coole Sache. Super gut. Und ich merkte, wie der Antonio so leuchtende Augen bekam, als wir noch über die Plantage, über die Farmen gingen und als er die Früchte anguckte. Und dann waren wir nachher abends zusammen und warteten auf Thomas, auf meinen Freund, der sollte dann im Flughafen Varadero ankommen. Und wir haben die Zeit noch genommen, hat mich noch ein bisschen mitgenommen in die Situation, Kuba. Er sagt, eine große Armut. Er sagt, eher ja atheistisch geprägte Regierung, da werden uns Knüppel zwischen die Beine geworfen. Immer wieder, wenn wir was tun wollen. Es ist schwierig, sagt er. Und dann sagt er, es ist eine große Armut. Und dann sagt er mir, weißt du, du hast ja unsere Gemeinde heute Morgen kennengelernt, auch die Räumlichkeiten, und sagt, jeden Abend um 10 Uhr öffnen sich die Türen und wir lassen einige rein, die sonst kein Dach über dem Kopf haben. Obdachlose. Und dann nannte er eine Zahl und ich sage, Antonio, jeden Abend 18 Leute, die er reinlässt, das ist schon allerhand. Er guckte mich an, legte seine Hand auf meine Schulter und sagte, ey Günther, 80. Jeden Abend 80 Leute. Und sagte, jeden Morgen bekommen diese 80 Menschen von uns ein Frühstück. Und er sagte, du hast die Farm kennengelernt. Das alles, was wir dort anbauen und so weiter, das ist ein Pendelverkehr zur Gemeinde. Und dann werden die frischen Sachen dort für die Menschen präsentiert zum Frühstück. Jeden Abend, jeden Morgen. Und dann sagt er, weißt du, Günther, und jetzt erzähle ich dir die Geschichte zu dieser Farm. Er sagt, du musst wissen, wir haben große Probleme mit der Regierung. Es sind Provinzen aufgeteilt, immer wieder Auseinandersetzungen. Und dann sagt er, vor vielen Jahren gab es jemanden, der wollte seine Farm an uns als Kirchengemeinde verkaufen. Das aber funktioniert nur mit der Zustimmung der Regierung, mit der Provinzregierung. Und als sie spitz bekam, an wen soll das verkauft werden? An Kirchengemeinde? Das geht schon mal gar nicht. Dann sagten die wahrscheinlich eher scherzhaft zu dem, der die Farm verkaufen wollte, er könne die ja verschenken. Damit haben sie nicht gerechnet. Er sagte, ja, ich bin auch bereit, meine Farm an die Kirchengemeinde zu verschenken. Daraufhin sagte die Provinzregierung, nein, das sei nun auch nicht möglich, aber man hätte die Lösung. Er könne die Farm der Regierung vermachen und man würde dann großzügigerweise an die Kirchengemeinde das Gelände verpachten. Was soll ich euch sagen? Es gab keine andere Möglichkeit, genauso ist es geschehen. Diese Farm, die ich kennengelernt habe an dem Nachmittag, sehr groß, ich habe nur einen Teil gesehen, wurde verpachtet an die Kirchengemeinde, wird bewirtschaftet und der Antonio erklärte mir, jedes Jahr müssen wir einen Teil von unserem Ertrag als Pacht abführen an die Regierung. Und dann sagt er, und jetzt komme ich zum Punkt, sagt er, und jetzt erzähle ich dir eine ganz besondere Geschichte. Er sagte, aller Planwirtschaft, wir müssen sehen, wir sind noch kommunistisch regiert, Planwirtschaft, große Tomaten ernten sollten, eingefahren werden. Das war die Vorgabe. Und er sagt, du musst dir vorstellen, unsere Farm liegt inmitten unzähliger anderer Farmen. Riesiges Gebiet, unzählige andere Farmen. Tomatenernte war angesagt. Er sagt, und dann kam der Fäulniserreger. Und er hat die Tomatenernte auf null dezimiert. Keine Tomaten, null, alles kaputt, restlos. Und er macht eine Pause und sagt, eine Farm gab es, die hat eine Tomatenernte gehabt, von der Qualität und von der Quantität, wie es nie zuvor und nie wieder danach der Fall gewesen ist. Guckt mich an und sagt, es war unsere Farm. Und er sagt, was meinst du, als sie von der Regierung zu uns an die Farm kamen, guckten und ihren Augen nicht trauten und sagten, was ist hier los? Was ist denn hier los? Wir haben null Tomaten. Und was ist los? Wie habt ihr das gemacht? Und dann haben sie mit offenem Visier auf die Frage gesagt, wir haben gebetet zu unserem Herrn, wir haben zu Jesus Christus gebetet und wir haben empfangen. Und euer Problem ist, ihr betet nicht und ihr empfangt nichts. Und dann haben sie einen zweiten Schritt gemacht und haben gesagt, und hier, wir müssten euch diesen Teil abgeben von unserer Ernte und wir geben euch alles. Wir geben die komplette Ernte für unser Volk. Und dann haben sie alles gegeben. Ein Vielfaches von dem, was sie hätten geben müssen. Lass sich nicht von dem Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Liebe Geschwister, das ist doch klasse, oder? Und dann sagt er mir während der Fahrt und auch zum Schluss, als sich unsere Rundreise nachher langsam dem Ende näherte, sagt er, weißt du, Günther, über die vielen Jahre haben wir dadurch einiges bewirken können. Wir können vieles tun und machen als Kirchengemeinde, was so normalerweise nicht möglich wäre. Und guckte mich an und sagt, auch deine Predigt am ersten Sonntag, es war eigentlich verboten, das hättest du nicht machen dürfen als Ausländer. Aber sagt, wir haben mittlerweile ist doch gutes Verhältnis auch zu den Verantwortlichen der Regierung vor Ort. Das ist möglich. Nochmal, ein Leben in Fülle ist auch unter schwierigen Bedingungen möglich. Preist den Herrn. Das ist doch klasse, oder? Wenn wir uns ein bisschen auch an die Ratschläge unseres Herrn halten. Mich hat das wirklich vom Herzen sehr, sehr berührt und mitgenommen. Das wollte ich gerne auch an der Stelle mit euch teilen. Ein Leben in Fülle. Und noch ein Punkt, der mir am Herzen liegt. Meine Frau und ich, wir haben, ich würde das fast als Vorrecht bezeichnen. Das Vorrecht gehabt in den vergangenen Jahren, an der einen oder anderen Gedenkfeier teilnehmen zu dürfen, die besonders waren. Ich erinnere mich ganz besonders an das vorletzte Jahr, als ein Freund und Bruder am Herrn, jemand, der in Hamburg lebt und an der Gemeinde viele Jahre als Ältester gedient hat, der plötzlich an Krebs verstorben ist. Und meine Frau und ich, wir waren bei der Gedenkfeier zugegen. Nachdem die Gedenkfeier zu Ende war, waren wir dann auf dem Weg zu dem Restaurant, wo wir noch zu Kaffee und Kuchen eingeladen waren. Und ich guckte meine Frau an und sagte, und ich rang nach dem richtigen Begriff, um das zu beschreiben, wie ich diese Stunde empfunden habe. Und dann sagte ich zu ihr, weißt du, Margit, ich fand diese Zeit eben gerade als erhaben. Ich fand sie erhaben. Guckt sie mich an und sagt, wie meinst du das? Erklär mir das bitte. Und ich sagte, für mich war das so spürbar, dass hier der Tod nicht das letzte Wort hatte. Hier atmete Ewigkeit. Hier war Hoffnung. Das war eine Gedenkfeier. Wow. Ein Leben in Fülle. Und ich sagte ja vorhin, was würden wir vielleicht antworten, wenn wir gefragt würden, warum sind wir Christ, warum bleiben wir Christ? Und diese Ewigkeitsperspektive spielt für mich persönlich aber ganz stark mit hinein in die Frage, wie Gott mein Leben füllt. Indem es für uns doch klar sein darf, dass vielleicht mit Paulus gesprochen, der Tod eines Tages kein Verlust, für uns persönlich wird er ein Gewinn sein, liebe Geschwister, ein Gewinn für jeden, der in Jesus Christus stirbt, ist der Tod eines Tages ein Gewinn. Punkt. Und damit, aber auch konkret für unser Leben, befreit Gott uns doch davon, aus dem Leben herausholen zu wollen, was dieses Leben uns nicht geben kann. Das, was wir hier sehen, tun, haben, machen, ist alles der Vergänglichkeit unterworfen. Unser Herz sehnt sich nach Ewigkeit. Und ich sehe im Freundeskreis, auch in denen, die noch älter sind als ich, wo dann das Rentenalter schon angesetzt hat, ich habe den Eindruck, dass einige kurzatmig werden in der Überlegung, was kann ich vielleicht noch alles unternehmen? Die Krankheit droht schon und wird es noch mein letzter oder vorletzter Urlaub in die Ferne sein? Wird es dann noch möglich sein, dieses und jenes zu machen? Und der Herr schenkt uns so eine völlig andere Perspektive, oder? Ich sage euch mal, Momente, die ich gerne festhalten möchte, sind zum Beispiel solche, wenn ich mit lieben Freunden an einem Tisch zusammensitze, mit gutem Essen, einer tollen Atmosphäre, darf auch ein Glas Wein auf dem Tisch stehen. Das sind so Momente, wo ich sage, ah, die möchte ich festhalten, so die kuschelig, die gemütlich sind, die gute Gespräche, eine tolle Gemeinschaft. Und dann sage ich, manchmal laut, manchmal auch nur leise, zum Herrn, danke Herr, das verstehe ich schon mal als eine Anzahlung auf die Ewigkeit. Als eine Anzahlung auf die Ewigkeit. Das heißt, dass wenn wir schöne Dinge erleben, dann wissen wir A, von wem es kommt und B, preist den Herrn, eine Anzahlung auf die Ewigkeit, oder? Das ist so schön. Ein Leben in Fülle mit dieser Perspektive. Für mich auf jeden Fall. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Keiner von uns möchte in Schmerz und Leid alt werden, alles klar, aber dem Tod, das was kommt, der Sieg am Kreuz, eindeutig, Ausrufezeichen, das ist wunderbar. Wenn Menschen von Gott uns in den Weg gestellt werden, und das im positiven Sinne, die unser Leben bereichern, die unser Leben füllen, dann sehe ich das auch als Geschenk an. Ich möchte eine Person hier nennen, wo ich Gott sehr, sehr dankbar bin, dass ich sie kennenlernen durfte und einige Jahre Seite an Seite mit der Person auch verbringen durfte, auch in einer Gemeinde. Ich nenne den Namen absichtlich hier. Der Name ist Robert Smith, früher auch scherzhaft Pinky genannt. Er ist keine 60 Jahre alt geworden und ich sage euch, manchmal habe ich innerlich kopfschüttelnd schon vielleicht gehadert mit Gott und gesagt, Herr, ich verstehe deine Personalpolitik nicht. Ich verstehe sie einfach nicht. Aber eins ist gewiss, dieser Robert Smith hat ein Leben in Fülle geführt, bereichert durch den Herrn und hat durch seine Fülle, war ein wunderbarer Botschafter Christi und hat viele mitgerissen und das Leben wiederum im Überfluss auch anderen mitgegeben. Und dieser Robert Smith, in San Francisco geboren, weit über 1,90 groß, ein Hühne von Kerl, Profi-Basketballspieler, irgendwann kam er auch nach Deutschland, mit Hagen, deutscher Meister geworden, studierte Sozialarbeit, ging zur Bibelschule und stieg in die Gemeindearbeit ein. Und irgendwann kam er mit seiner Frau dann auch nach Kiel, von Hagen, Aachen nach Kiel, um dort in der Gemeinde mitzuarbeiten, um auch sich weiter ausbilden zu lassen. Und das Fernsehen wurde auch auf ihn aufmerksam. Ja, schon sehr besondere Erscheinung. Und dann hat man mit ihm so einen kleinen Film gedreht. Und bei diesem Film hat er aus seinem Leben erzählt. Und die Schlusssequenz dieses Films, dieses Beitrags, habe ich noch direkt vor Augen. Wie er so auf einem Fitnesscenter, auf so einem Ergometer sitzt, tritt. Und dann zitiert er einige Verse, die auch mit Fülle des Lebens zu tun haben. Und diese Verse möchte ich auch in Andenken an meinen Freund und Bruder Robert Smith mit euch teilen, der vor 10 Jahren, fast genau auf den Tag, verstorben ist. Sie kommen aus dem Philipperbrief, aus Kapitel 4, Abvers 4. Philipper 4, Abvers 4. Ich lese ebenfalls wieder aus der Elberfelder. Freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem, durch Gebet und Flehen, mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Übrigens, Brüder, alles, was war, alles, was ehrbar, alles was gerecht, alles was rein, alles was liebenswert, alles was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erweckt. Amen. Mit diesen Worten endete diese Filmsequenz und er auf dem Ergometer. Das war sehr, sehr bewegend. Eine ganz große Bereicherung. Der gute Hirte möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben. Ich komme jetzt auch wirklich zum Schluss und nehme euch in eine Situation mit, die ihr vielleicht schon erlebt habt, erleben werdet oder auch nicht, ist egal. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Flugzeug von Hamburg nach New York, nehmen wir an. Das Flugzeug ist noch nicht gestartet. Economy Class, also ich bin bisher auch nur Economy Class gereist, geflogen. Und dann ruckelt man sich zurecht, irgendwo hat man den Schnaller gefunden, angeschnallt, Gepäck unter dem Stuhl verstaut. Oh, denkt man, jetzt kann es losgehen. Auf einmal steht eine freundliche Stewardess neben dir. Und du bist bereit, es ist entweder mit deinem Ehemann oder Ehefrau sitzt neben dir und du wirst angesprochen von der freundlichen Stewardess und sagst, entschuldigen Sie bitte, da hätten wir eine Familie mit vielen Kindern, die würden gerne zusammensitzen. Wären Sie vielleicht bereit, Ihren Platz frei zu machen? Wie reagierst du? Du sackst wahrscheinlich in dich zusammen. Nun hattest du gerade deinen Platz gefunden, angeschnallt, Gepäck verstaut und nun kommt die und du, oh. Aber sie fährt fort und sagt, wir hätten da für Sie auch noch in der Business Class einen Platz für Sie. Deine Gesichtszüge entspannen sich merklich, der Bewegungsablauf wird schneller, du gibst deinem Schatz noch einen Kuss. Schatz, wir sehen uns dann in New York und nimmst Platz in der Business Class. Ja, so ist das. Also, man ist ja großzügig, man hilft, wenn man einen besseren Platz bekommt. Aber überlegt euch mal ein wenig anders die Situation. Nicht Economy Class, sondern First Class. Wiederum, der Vogel ist noch am Boden. Du nimmst Platz in der First Class. Also ich habe mir sagen lassen, selbst war da ja noch nicht, dass das eher so ein Schlafsofa ist als ein normaler Sessel. Und du probierst schon mal die ganzen Funktionen aus, damit du sicherstellst, dass während des Fluges auch alles klappt. Wunderbar, du fühlst dich wohl. Das erste Glas Champagner wird dir gereicht. Und wieder steht die freundliche Stewardess neben dir. Ähnlich heißt es dann, könnten Sie vielleicht den Platz freimachen, weil der wird also wirklich benötigt. Dringende Situation. Aber jetzt kommt's. Wir hätten auch noch einen Platz für Sie. Aber im Frachtraum. Und die Stewardess fährt fort. Also, das muss ich ja nun offen sagen. Dort ist es da ziemlich dunkel und kalt. Eine Decke könnten wir Ihnen vielleicht noch mitgeben. Also mit dem Catering klappt das dann auch nicht ganz so. Eine Flasche Wasser könnten Sie vielleicht mitnehmen. Und du wirst vielleicht schon ganz blass, denn weil sie noch fortfährt und sagt, also ja, es ist natürlich kalt und dunkel und ja, also es ist auch nicht ganz ungefährlich. Insbesondere beim Start und bei der Landung. Also Sie müssten sich schon versuchen, irgendwie festzuhalten. Es ist nicht ungefährlich. Wie sieht's aus? First Class in den Frachtraum. Liebe Geschwister, ist mir schon klar, dass das ein schwaches und geradezu erbärmliches Bild ist für das, was unser Herr Jesus Christus für uns getan hat. Ja, zum Anfang des Philipperbriefs. Wenn wir das nehmen, dann war Jesus Christus in einer Situation bei seinem Vater, das war First Class hoch und endlich. Eine Harmonie, wie es besser nicht sein kann. Und er ist in Dreck und Schmutz gekommen. Er hat alles hinter sich gelassen. Für uns, für dich und für mich. Damit wir ein Leben in Fülle, damit wir ein Leben in Ewigkeit, in Harmonie haben. Und unser Herr ist so wunderbar, er ist treu. Er sagt nicht nur, er tut es. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Das hat Jesus alles gekostet. Nie billige Gnade. Jesus hat das alles gekostet. Und deswegen lob, Ehr und Preis unserem Herrn von Ewigkeit zu Ewigkeit.